NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio ist Reinhard Bieg. Schönen guten Tag. Die Frist läuft ab. Morgen wird Donald Trump erklären, ob Alu- und Stahlprodukte aus der EU weiter von höheren US-Zöllen verschont bleiben oder eben nicht. Am Tag davor muss man sagen, nichts Genaues weiß man nicht. Der Präsident lässt sich nicht in die Karten gucken, hat sogar seine hochrangigen Gäste Emmanuel Macron und Angela Merkel im Unklaren gelassen. Droht eine Verschärfung des Handelsstreits zwischen Europa und den Vereinigten Staaten? Wir berichten. Außerdem wieder eine Panne im belgischen Atomkraftwerk Doel. Wie erst heute bekannt wurde, ist Reaktor 1 schon vor einer Woche heruntergefahren worden, wegen eines Lecks im Notkühlsystem. Auch Thema eines Kommentars im Echo des Tages. In Berlin streitet die Große Koalition übers Geld für die Bundeswehr. Verteidigungsministerin von der Leyen will 12 Milliarden mehr. Finanzminister Scholz gibt sich zugeknöpft. Und Söders Kreuzzug. Der Münchner Kardinal Reinhard Marx wirft dem bayerischen Ministerpräsidenten vor, mit seinem Kruzifixerlass Spaltung, Unruhe und Gegeneinander ausgelöst zu haben. Tja, gegeneinander scheinen im Moment auch die Handelsbeziehungen zwischen der EU und den USA zu laufen. Morgen wird Präsident Trump über Zölle auf Alu und Stahl aus Europa entscheiden. Die politische Stimmung in Brüssel beschreibt Ralf Siener.
Sie versucht noch einmal das scheinbar Unmögliche. Cecilia Malmström, die EU-Handelskommissarin, will Amerikas Handelsminister Wilbur Ross telefonisch in letzter Minute davon überzeugen, dass bei einem Handelskrieg beide Seiten nur verlieren können.
Commissioner Malmström and Secretary Ross have indeed a call scheduled.
In der Tat, die EU-Handelskommissarin und Trumps Handelsminister hätten ein Telefonat vereinbart, bestätigt der Sprecher der EU-Kommission. Ob dieses Telefonat schon stattfand und ob irgendetwas dabei herauskam, darüber hüllt sich das Juncker-Team in Schweigen. Man kommentiere nicht jeden einzelnen Schritt.
We shall not comment on every single contact taking place.
Der Countdown läuft. Ein Handelskrieg zwischen der EU und den USA ist in greifbarer Nähe. US-Handelsexperte Gabriel Felbermeier vom Münchner IFO-Institut bezeichnet den transatlantischen Zollstreit schon jetzt als die schwerste handelspolitische Krise der Nachkriegszeit.
It will hurt the European Union.
Diese Zölle werden die EU treffen, warnt Cecilia Malmström. Allein Deutschland exportiert jährlich Waren im Wert von 110 Milliarden Euro in die USA.
It will put thousands of European jobs in jeopardy.
Aber auch die US-Wirtschaft wird bitter bezahlen, wenn Donald Trump ab morgen Importzölle auf 186 europäische Stahl- und Aluminiumartikel erhebt. Die EU-Kommission rätselt, gelten ab morgen tatsächlich die US-Zölle, wenn Donald Trump seine Ausnahmegenehmigung für die Europäische Union nicht ausdrücklich verlängert, oder gilt die Ausnahmegenehmigung einfach weiter, solange der US-Präsident nicht per Twitter oder auf einem anderen Weg klarstellt, dass die Zölle ab 1. Mai auch für EU-Stahl und Aluminium fällig werden.
We are patient, but we are also prepared.
Geduldig sei sie, behauptet die EU-Kommission von sich selbst, und gut vorbereitet. Tennessee Whiskey, Harley-Davidson-Maschinen, Levi's-Jeans und Peanut Butter stehen auf einer vom Malmström-Team erarbeiteten Liste mit potenziellen US-Produkten für europäische Gegenzölle.
We are waiting for an exemption for the EU from the American tariffs.
Wir erwarten, dass die EU dauerhaft von Strafzöllen ausgenommen wird, lautet die Botschaft des französischen Finanzministers Bruno Le Maire an das Weiße Haus. In Paris, Brüssel und Berlin ist die Angst groß, dass US-Zölle auf Stahl und Aluminium nur der erste Schritt sind und Donald Trump vor allem Europas Automobilindustrie im Visier hat, allen voran die deutsche, für die der US-Markt der gewinnstärkste Exportmarkt weltweit ist. Bundeskanzlerin Merkel würde deshalb gerne Donald Trump ein Angebot für den Abbau von Zöllen vorlegen und vor allem die hohen EU-Zölle auf amerikanische Autos senken. Frankreichs Präsident Macron hingegen ist strikt dagegen, proaktiv zu handeln. Sobald die US-Strafzölle wirksam werden, hat die Europäische Union 60 Tage Zeit, sich auf Gegenmaßnahmen zu einigen oder bewusst auf diese Gegenmaßnahmen zu verzichten, um sich nicht von Donald Trump in einen Handelskrieg hineinzwingen zu lassen.
Vor dem belgischen Atomkraftwerk Doel an der Schelde steht eine Windmühle. Die jahrhundertealte Technik ist vielleicht nicht die effektivste Energiequelle, aber sie ist sicher. Anders als der Atommeiler, der schon wieder wegen einer Panne Schlagzeilen macht. Mit besonderer Unruhe werden solche Zwischenfälle in Aachen beobachtet. Der Pannenmeiler Tihange liegt Luftlinie nur 65 Kilometer entfernt. Bis zum jetzt wegen eines Lecks im Notkühlsystem heruntergefahrenen Reaktor Doel 1 sind es gerade mal 150. Im Dreiländereck regt sich Protest. Aus Aachen, Karin Schneider.
Die Menschen im Grenzland bei Aachen sind täglich mit den belgischen Atomreaktoren konfrontiert. Kaum ein Monat, kaum eine Woche vergeht, wo es nicht neue Berichte über Pannen gibt. Doch dieser Zwischenfall im nuklearen Bereich scheint jetzt der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Die Menschen in Aachen sind schockiert, entsetzt. Ja, sie fühlen sich hilflos, dass trotz aller Protestaktionen noch nichts geschehen ist in Belgien.
Ich bin schockiert. Man denkt ja die ganze Zeit, dass was passiert, aber man verdrängt so ein bisschen. Und jetzt, das finde ich schlimm.
Also ich würde sagen, wir werden seit Jahren permanent im Rundum dorthin das Licht geführt. Die Belgier wissen, dass das nicht funktioniert. Ich denke eher, dass ihre Energiesicherheit davon also abhängt und deswegen das runtergespielt wird.
Am Wochenende war bekannt geworden, dass es im belgischen Atomreaktor Doel 1 bei Antwerpen ein Leck im Primärkreislauf gibt. Es handelt sich um ein Leck in einem Notkühlsystem. Dieser Bereich ist hochradioaktiv und nur schwer zugänglich. Mitarbeiter dürfen ihn nur für kurze Zeit betreten. Selbst im sonst so unaufgeregten Belgien scheint das zu viel. Es regen sich jetzt Proteste. Bereits gestern haben sich gleich mehrere Oppositionsparteien zu Wort gemeldet, die verlangen, dass die Regierung und auch der Betreiber der Atomkraftwerke transparent kommunizieren. Und die Grünen verlangen die sofortige Abschaltung aller umstrittenen Reaktoren. Und noch etwas hat der Zwischenfall jetzt ins Rollen gebracht, nämlich die Diskussion über das Alter der Reaktoren. Doel 1 ist 1975 ans Netz gegangen. Damals war der Reaktor für eine Laufzeit von 40 Jahren vorgesehen. 2015, als es dann soweit war, hat die belgische Regierung die Laufzeit kurzerhand um 10 Jahre verlängert. Und nicht nur für Doel 1, sondern auch für Doel 2 und Tihange 1. Viele Parteien wollen das jetzt auf den Prüfstand setzen. Viele Belgier sind jetzt auch kritischer geworden. Die Leute sind völlig verzweifelt. Wohin gehen wir? Wo sollten wir leben? Irgendwann fliegt hier alles in die Luft. Und wohin können wir dann gehen?
Angst, es macht mir Angst.
Also ich bin mir da ziemlich davon überzeugt, dass die Kernzentralen gut überwacht sind. Und da mache ich mir wirklich keine Sorgen.
Sogar belgische Städte verlangen jetzt dringend Maßnahmen. So hat der Stadtrat der Großstadt Lüttich vor wenigen Wochen für eine sofortige Abschaltung der maroden Reaktoren Tihange 2 und Doel 3 gestimmt. Das sind die Reaktoren mit den tausenden Haarrissen im Druckbehälter. Und zwei weitere kleinere belgische Städte sind nachgezogen. Dieser Zwischenfall jetzt könnte weitere Städte motivieren, für eine Abschaltung zu stimmen. Und so wird der Druck auf die belgische Regierung und auf Engie Electrabel, den Betreiber der Kernkraftwerke in Belgien, merklich größer.
Auch hier in Deutschland kommt es immer wieder zu Defekten. Nach den Monatsberichten Januar und Februar des Bundesamtes für kerntechnische Entsorgungssicherheit wurden zuletzt 5 meldepflichtige Ereignisse registriert. Betroffen waren die Kernkraftwerke Krümmel, Brunsbüttel, Brockdorf, Emsland und Neckar-Westheim 2. Was man in solchen Fällen mindestens erwarten kann, ist eine offene Informationspolitik. Aber daran scheint es in Belgien zu mangeln. Jürgen Döschner kommentiert.
Der Reaktor Doel 1 gehört mit seinen 44 Jahren zu den ältesten Atomkraftwerken in Europa. Der jüngste Zwischenfall zeigt, wie berechtigt die Warnungen von Umweltschützern vor diesen und anderen Altmeilern sind. Ein Leck im Notkühlsystem ist keine Kleinigkeit. Die Notkühlung soll im Fall des Falles den Super-GAU, eine Kernschmelze, verhindern. Wenn dann eines von ohnehin nur 2 Notfallsystemen ausfällt, ist das eine sehr ernste Situation. Kann sein, dass aktuell keine Radioaktivität austritt, kann sein, dass noch keine Gefahr von diesem Leck ausgeht, kann aber auch sein, dass es doch so ist. Solange weder Betreiber noch die Atomaufsicht Einzelheiten zu diesem Leck veröffentlichen, können Außenstehende die tatsächliche Gefahr nicht abschließend beurteilen. Aber eines kann man jetzt schon sagen: Die Informations- und Sicherheitskultur, die Betreiber und Atomaufsicht in diesem Fall an den Tag gelegt haben, sind mindestens so gefährlich wie das Kühlwasserleck selbst, wenn nicht sogar gefährlicher. Oder anders gesagt, in Doel hat nicht nur der Stahl einer Kühlwasserleitung versagt, sondern auch die Aufsichtsbehörde FANK und die Betreiberfirma Electrabel. Dass selbst die belgische Öffentlichkeit erst mit fast einer Woche Verspätung von dem Zwischenfall erfährt, ist ein Skandal. Die Nachbarn in Deutschland und den Niederlanden wurden offenbar gar nicht informiert. Der zweite Skandal ist die Art und Weise, wie der Vorfall anschließend verharmlost wurde. Der Meiler verliert ein wenig Wasser, sagte eine Sprecherin von Elektrabel. Und es wäre auch kein Problem, Doel 1 in dem jetzigen Zustand am Netz zu lassen. Das ist, als würde man eine Boeing 777 mit einem defekten Triebwerk starten lassen, nach dem Motto, es gibt ja noch ein zweites. Dass der Reaktor nun nicht nur bis Oktober stillgelegt, sondern auch die Brennelemente entfernt werden, deutet auf ernsthaftere Probleme hin. Ob Kühlwasserleck in Doel 1, Risse in den Reaktoren Doel 3 und Tihange 2 oder häufige Schnellabschaltungen in Tihange 1. Wer die Gefahren beherrschen und die Menschen beruhigen will, muss transparent informieren und konsequent handeln. In Belgien passierte in allen Fällen das Gegenteil. Zu den bisher schon bekannten Risiken der belgischen Atomkraftwerke, ihrem hohen Alter, dem rissigen Stahl und brüchigen Rohren, muss man spätestens ab heute zwei weitere Faktoren hinzurechnen: die belgische Atomaufsicht FANK und die Betreiberfirma Elektrabel. Umso wichtiger ist es, dass Bundesregierung und EU sich nun stärker in diese Frage einbringen. Denn Sicherheit und Gesundheit von Millionen Menschen in Belgien, den Niederlanden und Deutschland können und dürfen keine innere Angelegenheit Belgiens sein.
Jürgen Döschner kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Alle Nachrichten aus Syrien sind mit Vorsicht zu genießen, weil sie nicht überprüft werden können. Aber fest steht, dass Israel schon Luftangriffe auf das Nachbarland geflogen hat. Jetzt berichtet die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, dass gestern Abend bei mutmaßlich israelischen Raketenangriffen auf Militärstützpunkte in den Provinzen Hama und Aleppo 26 regierungstreue Kämpfer getötet worden sind, darunter zahlreiche Iraner. Die Regierung in Jerusalem äußert sich nicht dazu, lässt aber keinen Zweifel daran, dass sie der iranischen Präsenz in Syrien ein Ende machen will. Informationen von Tim Aßmann.
Kein Kommentar. Weder die israelische Armee noch die Regierung in Jerusalem bestätigten oder dementierten eine Verantwortung für die jüngsten Angriffe. Das war meist auch die Linie bei ähnlichen Vorfällen in den vergangenen Wochen und Monaten. In den israelischen Medien äußerten sich nun erneut sowohl aktive wie ehemalige Regierungspolitiker grundsätzlich zu Angriffen in Syrien und stellten einen direkten Zusammenhang zum Iran her. Der israelische Geheimdienstminister Israel Katz erklärte im Interview mit dem Armeeradio: Iran muss aufhören, sich in Syrien einzumischen. Es darf ihm nicht ermöglicht werden, sich dort militärisch festzusetzen. Israel hat auf allen Ebenen eindeutig klargemacht, dass es eine syrisch-iranische Front an seiner Nordgrenze nicht zulässt und alles tun wird, um das zu verhindern. Nur Stunden nach den aktuellen Angriffen in Syrien kam Israels Sicherheitskabinett zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Die jüngsten Attacken, die Israel zugeschrieben werden, galten Medienberichten zufolge auch einem mutmaßlichen iranischen Raketendepot in Syrien. Bei der Explosion des Lagers soll es zahlreiche Tote gegeben haben. Unter den Opfern sollen auch Iraner sein. Die israelische Tageszeitung Haaretz spekulierte, die Raketen in dem Depot seien für einen Angriff auf Israel gedacht gewesen. Der Iran hatte Israel in den vergangenen Wochen mehrfach mit Vergeltung für einen Luftangriff vom 9. April gedroht. Damals wurde ein Militärflughafen in Syrien bombardiert. Iranische Armeeangehörige kamen ums Leben, der Angriff wurde Israel zugerechnet. Nur Stunden vor den aktuellen Angriffen hatte Verteidigungsminister Lieberman die Entschlossenheit seines Landes bekräftigt, gegen die iranische Präsenz in Syrien vorzugehen. Lieberman sprach von drei Problemen, die Israel habe.
We have three problems. Iran, Iran and Iran.
Und dann machte der Verteidigungsminister erneut Israels rote Linie in Syrien klar.
We will prevent at any cost.
Wir werden um jeden Preis verhindern, dass der Iran auf syrischem Boden einen Vorposten gegen Israel errichtet. Wir behalten uns vor, überall in Syrien einzugreifen. Die Angriffe auf mehrere Ziele in Syrien ereigneten sich wenige Stunden nach dem Antrittsbesuch des neuen US-Außenministers Pompeo in Israel. Er betonte, das Land habe das Recht, sich selbst zu verteidigen. Premierminister Netanyahu warnte bei dem Treffen mit Pompeo erneut vor dem iranischen Einfluss in der Region und er telefonierte später auch noch mit US-Präsident Trump. Israelische Medien spekulierten daher, dass die US-Regierung über einen möglichen israelischen Angriff in Syrien informiert wurde und eventuell auch grünes Licht gab. Möglich ist aber auch, dass Israel auch gegenüber Washington seine Entschlossenheit mit Blick auf die iranische Präsenz in Syrien unterstreichen wollte. In Jerusalem betrachtet man den angekündigten Rückzug der USA aus Syrien mit großer Sorge und man fürchtet, dass die Zurückhaltung der Trump-Regierung dazu führt, dass Israels Sicherheitsinteressen bei einer möglichen Nachkriegsordnung für Syrien gar nicht oder aus Sicht der Regierung Netanyahu unzureichend berücksichtigt werden.
Dass sich Nachrichten aus Syrien nicht überprüfen lassen, liegt auch daran, dass das Land für Journalisten viel zu gefährlich ist. Und auch in Afghanistan werden unabhängige Reporter immer häufiger Opfer von Terroristen. Auch heute, im Osten des Landes, wurde der Afghanistan-Reporter der BBC, Ahmad Shah, getötet. Und bei einem Anschlag in der Hauptstadt Kabul sind mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen, darunter ein Fotograf der französischen Nachrichtenagentur AFP sowie 8 weitere Journalisten afghanischer Medien. Jürgen Webermann berichtet.
Zunächst sah es so aus, als sei dies einer jener Anschläge, die in Kabul zum Alltag gehören. Ein Selbstmordattentäter auf einem Motorrad. Er jagt sich inmitten von Menschen in die Luft, die auf dem Weg zur Arbeit sind. All das im eigentlich schwer bewachten Stadtzentrum. Dort befinden sich Botschaften, Ministerien und auch der Sitz des afghanischen Geheimdienstes. Die Bombe tötet mehrere Menschen. Krankenwagen eilen herbei und auch Reporter. Die großen afghanischen Medienhäuser, aber auch internationale Medien haben ihre Büros ganz in der Nähe. Was die Journalisten aber nicht wissen, mitten unter ihnen befindet sich der zweite Attentäter. Er hatte sich als Kameramann getarnt, dann hat er sich mitten in dieser Gruppe Journalisten in die Luft gesprengt, so ein Sprecher der Polizei. 9 Journalisten, Kameraleute, ein Fotograf der französischen Nachrichtenagentur AFP, Reporter afghanischer Radio- und Fernsehsender starben. Eine Radiojournalistin hatte ihren Job erst vor einer Woche angetreten. Wir haben heute einige unserer besten Leute verloren, Reporter, die keine Angst davor hatten, zu solchen Anschlagsorten zu gehen, um die Welt wissen zu lassen, was hier in Afghanistan geschieht, schrieb ein Reporter, der auch fürs ARD-Studio Südasien arbeitet. Unter den Opfern sind jedoch neben den Journalisten auch Ersthelfer, die den Verletzten der ersten Bombe zur Hilfe geeilt sind. Es ging alles so plötzlich. Ich war nicht weit vom zweiten Attentäter entfernt, sagt Mohammed, einer der Verletzten. Er steht noch sichtlich unter Schock. Für die Journalisten war es der blutigste Tag seit 2001 und der schlimmste Anschlag auf Reporter seit 2016. Damals hatten die Attentäter gezielt Mitarbeiter des Fernsehsenders Tolo News angegriffen und 7 Menschen getötet. Journalisten gelten längst als Ziele von Terrorgruppen in Afghanistan. Mitarbeiter renommierter afghanischer Medien stehen zum Teil unter ständigem Schutz von Leibwächtern oder Polizisten. In den Provinzen werden Journalisten zudem immer wieder Opfer von kriminellen Netzwerken, denen sie zu nahe gekommen sind. Zu dem Anschlag heute bekannte sich der sogenannte Islamische Staat, der in Afghanistan zwar nur wenige Bezirke kontrolliert, dafür aber umso mehr als Terrorgruppe auftritt. Der IS hatte erst vor gut einer Woche ein Wählerregistrierungsbüro in Kabul angegriffen. Mehr als 50 Menschen starben.
Und in der Provinz Kandahar sind heute mindestens 11 Kinder bei einem Anschlag getötet worden. Dieser Anschlag sollte offenbar einem ausländischen Militärkonvoi gelten. 8 rumänische Soldaten wurden dabei nach Angaben der NATO verletzt. Beobachter vermuten die radikal-islamischen Taliban hinter diesem Angriff. Auf WDR 5 und NDR Info hören Sie das Echo des Tages um 18.48 Uhr nach Großbritannien. Wegen ihres rigiden Umgangs mit Einwanderern aus der Karibik ist gestern Innenministerin Amber Rudd zurückgetreten. Regierungschefin Theresa May hat die Stelle zwar schnell neu besetzt, ist aber noch längst nicht aus dem Schneider. Denn was Amber Rudd zum politischen Verhängnis wurde, hat eine Vorgängerin erst möglich gemacht, Innenministerin Theresa May. Aus London, Stephanie Pieper.
Auch fernab von London, bei einem Besuch in Manchester, holte Theresa May heute der Abgang ihrer Vertrauten ein. Die Premierministerin sagte, sie bedauere den Rücktritt von Amber Rudd als Innenministerin sehr. Diese habe im Amt Integrität, Mitgefühl und Selbstlosigkeit bewiesen. Zugleich verteidigte May die Zuwanderungspolitik ihrer konservativen Regierung und die genauen Zielvorgaben dafür, Migranten auszuweisen, die sich unrechtmäßig in Großbritannien aufhalten.
Responding to the need that people
Wir antworten auf das Bedürfnis der Menschen, dass eine Regierung mit illegaler Zuwanderung umgehen muss. Genau das tun wir. Wir haben aber erlebt, dass die Windrush-Generation in einer Weise da hineingeraten ist, die zu Ängsten geführt hat. Darum haben wir jetzt eine spezielle Einheit gegründet, die diesen Menschen hilft. Sie sind britisch und ein Teil von uns. Von Ende der 40er bis Anfang der 70er Jahre hatte Großbritannien karibische Einwanderer als Arbeitskräfte angelockt. Eines der Schiffe, das die ersten von ihnen brachte, hieß Windrush. Viele dieser Menschen und ihre Nachfahren können jedoch keine Dokumente vorweisen. Deshalb verweigerten die Behörden ihnen jetzt medizinische und Sozialleistungen, drohten mit Abschiebung. Ein Vorgehen, das May selbst in ihrer Amtszeit als Innenministerin bis 2016 verschärft hatte. Die Opposition nimmt deshalb die heutige Regierungschefin weiter in die Zange, Labour-Chef Jeremy Corbyn. Amber Rudd war der menschliche Schutzschild für Theresa May und sie ist jetzt weg. Theresa May muss nun Fragen beantworten, was sie selbst als Innenministerin gesagt und getan hat. Sie hat ja erst für diese, wie sie selbst es genannt hat, feindselige Umgebung für Zuwanderer gesorgt. An die Spitze des Innenressorts hat May inzwischen Sajid Javid berufen, dessen Eltern in den 60er Jahren aus Pakistan eingewandert sind. Der 48-Jährige ist der erste Politiker aus einer ethnischen Minderheit, der eines der vier großen Ministerien des Staates, Außen, Finanzen, Verteidigung und Innen, leitet. Javid sagte, das Schicksal der Windrush-Betroffenen hätte auch seine Mutter, seinen Vater, seinen Onkel oder ihn selbst treffen können. The most urgent task I have. Meine vordringlichste Aufgabe ist es, jenen britischen Bürgern zu helfen, die aus der Karibik gekommen sind, und sicherzustellen, dass sie so fair und würdevoll behandelt werden, wie sie es verdienen. Daneben helfe ich dem Innenministerium natürlich bei seinen wichtigen Aufgaben, Kriminalität und Terror zu bekämpfen und sich auch mit illegaler Zuwanderung auseinanderzusetzen.
So, schauen wir mal auf die Große Koalition in Berlin. Verteidigungsministerin von der Leyen will in den kommenden Jahren 12 Milliarden mehr für die Bundeswehr. Aber Finanzminister Scholz hat da ganz andere Vorstellungen und das bedeutet Streit. Christina Nagel.
Für Ministerin von der Leyen steht fest, dass die jetzt veranschlagten Mittel nicht reichen werden, um die geplanten Modernisierungsmaßnahmen umzusetzen. Mindestens eines der verabredeten großen internationalen Rüstungsprojekte müsse in diesem Fall auf Eis gelegt werden, heißt es aus dem Verteidigungsministerium. Treffen könnte es die geplante Kooperation mit Norwegen zum Bau von U-Booten oder das deutsch-französische Projekt einer gemeinsamen Fliegerstaffel, für die 6 Transportmaschinen angeschafft werden sollen. Aus Sicht der Verteidigungs- und Sicherheitsexperten wäre dies nicht nur ein schlechtes Signal an die Verbündeten, es wäre auch ein herber Verlust für die Bundeswehr. Nicht zuletzt deshalb hat der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses Norbert Röttgen großes Verständnis für die Nachforderung der Verteidigungsministerin.
Es klingt zwar viel, aber es ist in Wahrheit die untere Grenze dessen, was notwendig ist, damit die Bundeswehr wieder einsatzfähig wird, aber auch um international zusammenarbeitsfähig zu bleiben.
Das Ziel, bekräftigt auch der verteidigungspolitische Sprecher der SPD Fritz Felgentreu, sei eine 100-prozentige Ausstattung der Bundeswehr. Das fange bei hochkomplexen Waffensystemen an und Ende bei Nachtsichtgeräten und Schutzwesten.
Da müssen wir investieren. Da sind wir nicht voll ausgestattet und dafür brauchen wir tatsächlich mehr Geld.
Investieren, ja. Da geht Felgentreus Parteikollege, der SPD-Haushaltsexperte Johannes Kahrs, noch mit. Aber das bitte mit Augenmaß.
Olaf Scholz hat 5,5 Milliarden in dieser Legislaturperiode eingeplant. Das ist sehr viel Geld. Das Problem ist, dass die Verteidigungsministerin in den letzten Jahren jedes Jahr 1 Milliarde zurückgegeben hat an den Finanzminister, weil sie ihr eigenes Haus nicht im Griff hat, weil die Strukturen nicht funktionieren.
Statt mehr Geld zu fordern, meint auch die Grünen-Chefin Annalena Baerbock, solle die Ministerin lieber das Missmanagement in der Bundeswehr beenden. Überhaupt sei es sinnvoller, in die Entwicklungspolitik zu investieren.
Und daher fordern wir die Versprechen, die die Große Koalition im Koalitionsvertrag gemacht hat, nämlich die Oderquote, dieses Geld für die Entwicklungszusammenarbeit zu erhöhen und nicht zu streichen, jetzt auch endlich umzusetzen.
Das würde den Entwicklungsminister freuen. Es käme aber auch der Verteidigungsministerin zugute, weil die Entwicklung beider Haushalte gekoppelt wurde. Minister Müller hat bereits angekündigt, wie von der Leyen für Nachbesserungen kämpfen zu wollen, denn auch sein Etat sinkt langfristig. Was bedeutet, dass er weniger Mittel, zum Beispiel zur Unterstützung von Hilfsorganisationen in den Flüchtlingscamps rund um Syrien, zur Verfügung hat.
An der Stelle ist 2015 die Flüchtlingswelle losgebrochen in den Camps.
weil das World Food Programm und die internationalen Organisationen diesen Mindeststandard nicht mehr bezahlen konnten. Und an dem Punkt sind wir jetzt wieder.
Mahnte Müller vor gut einer Woche im Irak. Er wird die Mahnung wiederholen. Am Mittwoch, wenn der Haushaltsentwurf im Kabinett auf den Tisch kommt. In der Hoffnung, dass sich doch noch etwas bewegt.
UN-Klimachefin Patricia Espinosa hat zu einer schnellen Umsetzung des Pariser Abkommens aufgerufen. Wir müssen unsere Ambitionen dramatisch verstärken, sagte die Mexikanerin in Bonn zu Beginn einer neuen UN-Klimakonferenz. Worum es bei der Tagung am Rhein geht, das erläutert Detlef Repen.
Zwei große Aufgaben haben die Delegierten aus aller Welt auf ihrer Tagesordnung: ein Regelbuch zur Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens und den Beginn des Talanoa-Dialogs, mit dem die Staaten ihre nationalen Klimaschutzpläne verbessern wollen.
Wir haben das Paris-Abkommen und jetzt gilt es sicherzustellen, dass eine Tonne CO2-Reduktion in China genauso viel ist wie eine Tonne CO2-Reduktion in Deutschland. Dass die Regeln, wie das zum Beispiel bei Wäldern umgesetzt wird, dass die Regeln, wie das im Verkehr umgesetzt wird, die gleichen sind,
sagt Christoph Balz von der Umweltorganisation German Watch. Dieses Regelbuch muss in Katowice im Dezember verabschiedet werden, um das in Paris entstandene Vertrauen zu erhalten und im globalen Klimaschutz mehr, also genug zu tun. Außerdem wird es in den nächsten Tagen einen Probelauf für den neuen Talanoa-Dialog geben. Die amtierende Klimaschutzpräsidentschaft aus Fidschi hatte diese Methode eingebracht. Statt gegenseitiger Vorwürfe, man tue nicht genug, um die Erderwärmung in Grenzen zu halten, sollen die Staaten voneinander lernen, Erfolge zum Nachahmen präsentieren und von eigenen Problemen beim Klimaschutz, zum Beispiel im Verkehrssektor, berichten, um sich Hilfe zu organisieren. Das könne viele Länder reizen, ihre nationalen Klimaschutzpläne aufzubessern, sagt Sven Hameling von der Entwicklungshilfeorganisation CARE International.
Ich glaube, es wird auch ganz deutlich gezeigt werden von vielen Ländern, auch von nichtstaatlichen Akteuren, Klimaschutz lohnt sich. Wir müssen mehr Klimaschutz machen. Wir können damit auch vielfältige Entwicklungsbedürfnisse befriedigen. Nicht mehr Klimaschutz zu machen, ist eigentlich keine Option.
Allerdings habe die Präsentation von Erfolgen und Problemen durchaus noch den Effekt von Anklagebank, sagt Christoph Balz.
Es werden natürlich kritische Nachfragen an die gestellt, die zu wenig tun. Es wird an Deutschland die Frage gestellt, warum verfehlt ihr denn euer Klimaziel, was ihr uns noch vor einem Jahr hier angekündigt habt? Warum habt ihr es nicht früher angekündigt, dass ihr Schwierigkeiten habt, dieses Ziel zu erreichen? Warum habt ihr keine Strategie auf den Weg gebracht, keine Pläne, keine Instrumente beschlossen, um dieses Ziel dennoch zu erreichen, trotz der Schwierigkeiten?
Und schließlich müssen die gut 2000 Delegierten aus 195 Staaten noch weiter an der Frage arbeiten, woher ab 2020 die 100 Milliarden Dollar pro Jahr kommen sollen, die die Industriestaaten den Entwicklungsländern zugesagt haben, damit diese sich am Klimaschutz beteiligen und sich an den Klimawandel anpassen können.
Ja, da hat Markus Söder eine Lawine losgetreten. Der Erlass des bayerischen Ministerpräsidenten, in allen Amtsstuben Kruzifixe aufzuhängen, wird heiß diskutiert. Kardinal Reinhard Marx hält überhaupt nichts von Söders Initiative. Das Kreuz lasse sich nicht von oben verordnen. Der frühere Kultusminister Ludwig Spänle hingegen verteidigt Söder.
Der Ministerpräsident steht auf dem Boden der Bayerischen Verfassung. Die Bayerische Verfassung hat an vielen Stellen den Gottesbezug. Etwa in Artikel 131 wird die Ehrfurcht vor Gott als Unterrichtsziel definiert. Wenn man das missverstehen will, dann ist es schon Wille zum Missverständnis.
Das klingt nicht unbedingt nach Friedenspfeife. Dabei hatte gerade Kardinal Marx der CSU fehlendes Verständnis unterstellt. Wenn das Kreuz nur als kulturelles Symbol gesehen werde, habe man es nicht verstanden. Dann würde das Kreuz im Namen des Staates enteignet, sagte er in einem Zeitungsinterview. Verständnis für diese Kritik zeigt Joachim Unterländer, CSU-Abgeordneter und zugleich Vorsitzender des Landeskomitees der Katholiken. Aber
ich glaube, dass es schon ein notwendiges Zeichen ist, religiöses Leben und Ausdruck der Kultur in öffentlichen Räumen zum Ausdruck zu bringen. So verstehe ich die Entscheidung der bayerischen Staatsregierung, so unterstütze ich das dann auch.
Nicht nur Kardinal Marx, auch der Münchner Weihbischof Wolfgang Bischoff hatte am Wochenende kritisiert, dass Ministerpräsident Söder mehrere Tage gebraucht habe, um einzuräumen, dass das Kreuz ein religiöses Symbol sei. Es sei aber kein Wahlkampflogo. Joachim Unterländer, der in seinem Münchner Wahlkreisbüro selbstverständlich ein Kreuz hängen hat, wünscht sich nun vor allem eins: Gespräche.
Ich glaube, dass es dann eine gelungene Sache wird, wenn man bei der Umsetzung konstruktiv zum einen auf die Glaubensgemeinschaften und auch auf die Nichtglaubenden zugeht.
Und der Landtagsabgeordnete verweist auch auf das Kruzifixurteil Mitte der 90er. Auch damals hatte es viele und scharfe Diskussionen gegeben, ob Kreuze in bayerischen Schulräumen hängen dürfen. Am Ende war die Regelung so, dass ein Kreuz abgehängt werden muss, wenn sich jemand dadurch gestört fühlt.
Erich Wartusch berichtete aus München. Das war das Echo des Tages. Ich wünsche einen schönen Abend. Im Studio war Reinhard Bieck.